Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer neuen Episode von Focus. Wir sprechen heute über Overbooking. Manchmal ist weniger dann eben doch mehr. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist die Melanie Gray. Wunderschönen guten Tag, Mella.
Einen wunderschönen guten Tag auch dir und allen, die uns heute zuhören.
Ja, das Thema wurde hier von dir eingeworfen und ich habe gesagt, Mensch, es ist kurz nach WrestleMania 40, Nacht 2, finde ich eine gute Idee.
Ja, ich habe auch manchmal gute Ideen. Man mag es nicht glauben.
Was bedeutet denn Overbooking?
Ja, also Overbooking denkt man natürlich als erstes an 1000 Run-Ins, Ref-Bumps und so weiter und so fort. Also generell ist es ja eigentlich eine Angelegenheit, ne, mit vielen Twists und Turns, natürlich auch Interferences, aber auch zum Beispiel eine Stipulation an sich kann komplett overbooked sein, werden wir bestimmt auch drauf zu sprechen kommen.
Garantiert. Also es gibt ja tatsächlich sogar auch ein Online-Glossar für Wrestling-Begriffe und da wird Overbooking zusammengefasst mit einem Match oder ein Angle, also eine Geschichte, der gemeinhin weitaus stärker choreografiert oder unnötig kompliziert als notwendig wahrgenommen wird. Ne? Häufig dadurch begründet, dass bestimmte Elemente wie beispielsweise Run-Ins, also ne, jemand greift ein, Interference, auch da greift wieder jemand ein, Ref-Bumps, also wenn der Ringrichter eins auf die Nase bekommt, oder auch Non-Wrestling Elemente mit reinkommen. Also ganz viele Dinge können hier zusammenkommen. Und tatsächlich, was mir auch so beim drüber nachdenken hier in den Sinn gekommen ist, gerade auch im Thema Bloodline und Fraktionen, ist es ja auch sehr oft so, dass Overbooking oft auch schon zum Gimmick dazugehört. Also zum Beispiel die Bloodline ohne Overbooking, ohne Eingriffe, ohne Tricksereien, ohne Gegenstände, würde nicht funktionieren. House of Torture bei New Japan zum Beispiel genauso. Ist natürlich jetzt qualitativ ein himmelweiter Unterschied zwischen den beiden Fraktionen, bin ich ehrlich. Aber nichtsdestotrotz, Overbooking kann auch ein Stilmittel innerhalb des Wrestlings sein, was gut oder schlecht funktionieren kann, Mella.
Ja, absolut. Also, ne, du hast es ja gesagt, gerade die Bloodline. Ich meine, du hast halt eben schon eine ganze Menge an Leuten, die eben eingreifen können, sei das an Paul Heyman, sei das ein Solo Sikoa, sei das ein Jimmy Uso und so weiter und so fort. Und lustigerweise, als ich ein bisschen recherchiert habe, da sind auch sehr viele Roman Reigns Matches eben aufgetaucht, nämlich ja, ja, genau auf dieser Grundlage.
Es ist halt verrückt, wenn du die ganzen jüngeren Matches dir nochmal Revue passieren lässt. Es ist quasi jedes Roman Reigns Match ist geprägt durch Overbooking, weil es immer wieder Eingriffe gibt und immer wieder miese Tricks gibt. Das ist einfach so. Aber das gehört zum Charakter auch mit dazu. Und auf der einen Seite diese Hochnäsigkeit und diese Dominanz, auf der anderen Seite aber auch der Fakt, dass er viele Matches ohne die Bloodline nicht gewonnen hätte. Wir erinnern uns da zum Beispiel auch an Matches gegen Kevin Owens, wo er da auch ja kurz davor gestanden ist und wo es dann auch mal Probleme mit Waffen zum Beispiel gegeben hat. Also ich erinnere nur an diesen grauenvollen Handschellen-Spot damals, falls ihr euch daran noch erinnert. Ich meine, es war beim Rumble vor einem Jahr oder zwei Jahren. Das ist improvisiert. Ja, Mella, aber jetzt mal so aus der Sicht einer aktiven oder ehemals aktiven, bei dir weiß man nie so genau, wie der Status ist. Also der wechselt ja auch. Der wechselt ja auch von Tag zu Tag manchmal. Wie werden solche Elemente im Vorfeld geplant? Wie wird das abgesprochen? Wie ist da das Timing? Wie wird da generell, wie funktioniert sowas?
Das kann unterschiedlich sein. Das kann von den Aktiven selbst kommen, dass die eben mit einer Idee auf den Promoter oder den Producer oder was auch immer, den Agent, zukommen und sagen, du, pass mal auf, wir haben folgende Idee, was hältst du davon? Kann aber auch von der anderen Seite kommen, quasi von oben, also eben von dem Match-Agent oder dem Promoter, der eben eine Story im Kopf hat und wo das dazu passen würde. Also es kommt immer ganz drauf an. Und wenn man zum Beispiel so eine Interference oder so hat und man muss irgendwie eingreifen, vor allen Dingen, wenn man vom Backstage kommt, ist es sehr angenehm, wenn man da Backstage-Monitor hat, weil sonst wird's meistens sehr, sehr schwierig. Dann braucht man irgendwelche Mittelsmänner oder sonstiges, die da Bescheid sagen, irgendwie mal kurz an die Tür klopfen oder so. Also es kann unterschiedlich sein. Es geht quasi both ways.
Was ganz wichtig ist natürlich bei Overbooking, sehr oft spielt Timing eine große Rolle. Manchmal spielen auch Effekte eine Rolle, Licht an, Licht aus. Keine Ahnung, eine bestimmte Waffe, ein bestimmtes Utensil, was, keine Ahnung, gezündet oder zerbrochen werden muss, damit quasi der Effekt entsteht. Auch ein Rev-Bump muss getimed werden. Also auch für einen Ringrichter, das muss man ja vielleicht auch jetzt hier mal ganz klar sagen, weil auch ein Ringrichter hat ja eine Wrestling-Ausbildung, so in dem Sinne. Die müssen wissen, wie sie fallen können. Die müssen nicht fallen wie ein Wrestler, aber sie dürfen auch nicht so fallen, dass sie sich bei einem Bump sofort die Schulter brechen zum Beispiel.
Die gehen natürlich durch ein ähnliches Training. Natürlich lernen die nicht unbedingt jetzt in die Tiefe. Aber wie du gesagt hast, die müssen bumpen können. Die müssen wissen, wie sie manche Sachen nehmen, ohne sich eben zu verletzen. Und vor allen Dingen auch trotzdem natürlich ohne die Aktiven in irgendeiner Form dumm aussehen zu lassen. Also es gibt Ref-Bumps, die sind besser und es gibt schlechtere, sagen wir es mal so.
Und es gibt auch Overbooking, das gibt's in schlechteren Varianten und es gibt es auch in besseren Varianten, das muss man auch ganz klar sagen, ne?
Ja, absolut. Und bei den schlechten sind mir lustigerweise sehr viele WCW-Sachen in den Kopf gekommen.
Das ist vollkommen richtig. Aber ich würde sagen, dann können wir auch gleich damit durchstarten. Eine Frage habe ich noch, von wegen Overbooking. Das macht ja, ich sag mal so, Run-ins, Waffen, Rev-Bumps. Das macht ja schon die Absprachen deutlich komplizierter, als wenn vielleicht nur ein Run-In oder nur eine Interference mit dabei ist. Aber wenn sobald es halt eben ins gnadenlose Overbooking geht, haben wir gerade angesprochen, dann ist das ja eine Timing-Frage, dann ist das eine Koordinationsfrage, vielleicht auch eine organisatorische Frage. Du musst vielleicht noch Talent reinholen, was gar nicht geplant gewesen ist, was gar nicht angekündigt gewesen ist, du willst eine Überraschung mit dabei haben. Wie läuft denn die Orga im Vorfeld eigentlich ab? Weil das klingt so, man kann ja auch Overbooking gezielt einsetzen, um besonders dramatischen Effekt zu erzeugen, wie jetzt bei WrestleMania Night 2. Da hat das hervorragend funktioniert. Aber so ein Ding lebt ja auch davon, dass es mal überraschend ist. Und aber eben auch, dass es dann möglichst auf den Punkt produziert ist. Das heißt, es muss eigentlich ja fast schon geprobt werden, was ja gerade bei kleineren Shows nicht immer ganz so einfach ist.
Ich wollte es gerade sagen, wobei also so überraschende Sachen bei kleineren Shows ist einfacher, weil du kannst die Leute natürlich relativ früh in die Halle bringen und dann sind sie halt in der Halle, dann können sie halt nicht mehr raus, ist ja kein Problem. Aber bei so größeren Sachen, ne, keine Ahnung, ich habe den Undertaker am Flughafen gesehen, ja toll, danke. Ne, also da ist das einfacher. Auf der anderen Seite, bei kleineren Shows ist natürlich die Organisation manchmal ein bisschen schwieriger oder die Mittel sind halt nicht so da für Effekte, die man eben nutzen möchte. Und du hast es schon gesagt, ne, gerade die Organisation, wenn da viele Leute sind, ist generell natürlich schwieriger, weil du mehr Leute hast, die es verbocken können, blöd gesagt. Also ja, man probt das definitiv vorher. Man sagt auch genau, ne, was da vorher passiert. Und Problem wird's halt, wenn dann eine Sache nicht passiert, weil, keine Ahnung, irgendwas im Match schiefgegangen ist und du jetzt nicht nochmal den Spot wiederholen möchtest. Und dann stehst du da und wartest und es passiert einfach nichts. Und das wäre natürlich das Schlimmstmögliche, die schlimmstmögliche Situation, die du dann hast. Auf der anderen Seite eben, wie du gesagt hast, ne, wenn's funktioniert, dann ist es halt oft geil.
Gibt's aber nicht auch manchmal so Momente als Wrestler, als Wrestlerin, wenn man sich speziell Matchstipulationen anschaut, die sich dann wahrscheinlich ja die Verantwortlichen ausgedacht haben und dann denkt man sich so, nee, das wird nicht funktionieren, nee, aber ich mach trotzdem mit. Was überlegt man sich da?
Ja, es ist vor allen Dingen immer ganz toll, wenn irgendwie Promoter sich ein tolles Hardcore-Match ausgedacht haben und dann hast du einen Stuhl und einen in Anführungszeichen Tisch und im schlimmsten Fall ist der Stuhl schon angeknackst und der Tisch bricht, wenn du ihn schief anschaust. Also solche Situationen gibt's dann halt, ne, auf kleinerer Ebene immer wieder. Und dann kannst du halt auch als Wrestler nichts machen. Also dann versuchst du das irgendwie hinzubiegen, aber ist halt schwierig. Oder keine Ahnung, ein Leitermatch, aber die Leitern sind, oder du hast halt nur eine Leiter und die ist nicht geil. Und solche Sachen, also versuchst halt dann das Bestmögliche draus zu machen, aber du wirst auch dem schon im Vorhinein sagen, du, wird schwierig.
Versucht mal sowas, den Promotern dann vielleicht auch auszureden im Vorfeld? Sagst du, ja, mal hier, das sieht nicht so gut aus, lass das lieber irgendwie anders lösen? Oder gibt man dann zu seinem Partner, zu seinem Gegner, Gegnerin und sagt, hör mal, wir drehen das jetzt einfach so ein bisschen, dass es nicht ganz so hart für uns wird, dass uns da nichts passieren kann. Ich erinnere mich an Carsten Beck, der damals ein Strap-Match bestreiten sollte und dann gesagt hat, nee, wir wussten beide, wir müssen Montag arbeiten und wir haben eigentlich keinen Bock auf das Strap-Match gehabt. Deswegen haben wir uns hier dann nur zweimal gehauen. Das hat gereicht.
Ja, also man spricht das natürlich definitiv vorher an, sagt, ne, zeigt die Schwachpunkte auf. Blöd ist halt dann, wenn es natürlich angekündigt ist, dann wird es natürlich schwierig. Aber dann sagt man eben genau das, was du gerade angesprochen hast. Okay, lass uns jetzt einfach das Beste draus machen. Wir arbeiten drumherum. Es ist ja nicht so, dass es nicht immer Möglichkeiten gibt, wie eben Carsten Beck. Aber ja, es ist natürlich für alle Beteiligten immer so ein bisschen awkward.
Absolut. Ja, dann lass doch hier mal zu guten und schlechten Beispielen für Overbooking kommen. Also gute Beispiele im Sinne von, da es funktioniert, schlechte Beispiele im Sinne von, da hat es überhaupt nicht funktioniert. Da war es einfach nur Chaos und ein riesiges Durcheinander. Und damit würde ich sagen, starten wir dann auch gleich an der Stelle durch. Ja, ich meine, da können wir ja gleich mit der geliebten WCW weitermachen. Und wenn wir schon so komische Stipulationen haben, am besten noch miteinander kombiniert, dann gehe ich doch mal zum Halloween Havoc 1995, weil da trafen ja der Giant in seinem ersten Match übrigens und Hulk Hogan damals aufeinander. Und man wollte ja den Giant ja hier als das große Monster pushen. Und wie kann man jemanden besser zum Monster pushen als mit einem Monster Truck? Und noch besser mit einem Sumo Monster Truck Match. Und das war dann wirklich genau das. Da gab es dann oben auf dem Dach, nämlich von der Joe Louis Arena in Detroit damals, da standen sich dann eben zwei Monster Trucks gegenüber. Und da ging es dann wirklich darum, wer schubst den anderen aus dem Kreis. Natürlich waren diese beiden Trucks auch so ein bisschen gefärbt in den Farben von, zumindest von Hogan auf jeden Fall. Ne, da hast du auch dann den Bizeps und den Arm auf der einen Seite natürlich gehabt, damit man es auch ja schön plastisch hat. Schlussendlich hat Hogan hier dieses Monster-Truck-Ding gewonnen, also er hat es dann geschafft, den Truck vom Giant aus dem Ring zu schieben. Der Giant ist natürlich kein guter Verlierer, dann gab es ein bisschen Geschubse oben auf dem Dach und dann haben sich die beiden so ein bisschen gewürgt und das ging immer weiter Richtung Kante und dann hat Hogan sich irgendwann dieses Würgegriffs erwehren wollen, hat die Hände des Giant weggeschlagen und der Giant ist vom Dach gefallen. So, und dann hat man gesagt, der Giant ist tot, der ist halt vom Dach gefallen, da kannst du halt nichts machen. Ne, Hogan total entsetzt, ich weiß noch, wie er weggerannt ist, so, ruft, bringt Hilfe herbei, ne, Hilfe, hier ist was passiert. Und die Kommentatoren auch total schockiert gewesen sind. Nur damit es dann im Main Event des Abends kam dann Hogan raus, eine ganz starr versteinerte Miene, auch damals ja im schwarzen Outfit wirklich, weil er diese Geschichte mit Dungeon of Doom gehabt hat, wo er die dunkle Seite herausgekehrt hat. Dann kam er dann vor die Kameras und sagte, hey Leute, da ist was ganz Schlimmes passiert, das hätte nicht passieren sollen. Und dann ertönt auf einmal die Musik vom Dungeon of Doom und dann war der Giant da und der Giant hat's überlebt. Er war auch nicht nass, weil da nebenan ein Fluss gewesen ist. Er ist nicht in den Fluss gefallen oder sonst irgendwas, sondern er hat's auf mysteriöse Art und Weise überlebt. Und am Ende, als ob das nicht schon chaotisch genug gewesen wäre, war es dann auch noch so, dass Jimmy Hart gegen Hulk Hogan geturnt ist und hier ja für den DQ-Sieg vom Giant gesorgt hat. Was damals eigentlich relativ Wumpe gewesen wäre, aber schlussendlich hat man es trotzdem so getan, als wäre der Giant jetzt neuer Champion. Also, ganz fantastisch. Aber diese ganze Dungeon of Doom-Geschichte ist natürlich gespickt mit Overbooking, ne? Da gibt's dann hinterher, dann die Stables vereint sind, gab's am Laufband Run-Ins, es gab die abstrusesten Stipulationen und das ist eine ganz fantastische Zeit. Mich wundert das fast, lieber Meller, dass du und der Kevin diese Zeit noch nicht nachgeholt haben, ehrlich gesagt.
Werden wir bestimmt noch tun. Also, momentan sind wir gerade bei der Geschichte des Hardcore-Titels.
Ist auch wunderschön. Hatten wir schon einen Podcast von, war sehr, sehr populär. Hat vielen Leuten offensichtlich sehr viel Spaß gemacht.
Ja, also es macht auch Spaß. Aus verschiedenen Gründen, sage ich jetzt mal.
Ja. Dann bist du wieder dran. Oder willst du noch was hier zu dem Match sagen? Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es sollte, aber letztes Jahr hat Kevin tatsächlich eine Promo, ich sage jetzt mal, produziert, die leider nie ausgestrahlt wurde, weil es den Leuten dann doch zu grenzwertig war, wo tatsächlich auch jemand vom Dach geschmissen wurde. Und okay. Dann ist mir gerade wieder instant in den Kopf geschossen. Und die Promo war echt gut. Und es ist sehr schade, dass die wahrscheinlich nie das Tageslicht erblicken wird. Aber ja gut. Ich bleibe bei lustigen Stipulations und einem Match, das sich absolut nicht ernst genommen hat, weshalb es eben funktioniert hat, und zwar Sami Zayn gegen Johnny Knoxville von WrestleMania 38, das Jackass-Match. Und ja, also das Match war halt eigentlich genau das, was man erwartet hat. Es gab eine riesige Hand, es gab eine Mausefalle, es gab die Co-Stars von Jackass, von Johnny Knoxville, und das war einfach nur absurd und irrsinnig, und ich weiß schon gar nicht mehr alles, was für Waffen eingesetzt wurde. Es gab auch eine Bowlingkugel ins Gemächt, wenn ich mich nicht irre. Und dadurch, dass sich das aber null ernst genommen hat, in einer ernsten Umgebung, hat das überraschend gut funktioniert und war sehr unterhaltsam. Und Sami Zayn sagt auch hier über Johnny Knoxville, der bekommt dafür eigentlich nicht den Credit, den er verdient. Und ich sehe das ähnlich, muss ich sagen.
Sami Zayn sagt auch, das ist eines der besten und eines seiner liebsten Matches aus seiner Karriere, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Ich werde es nicht vergessen, wie die Crowd gepoppt ist, als Wee Man aufgetaucht ist und Sami Zayn verprügelt hat. Die ist komplett apeshit gegangen, und da sind halt einfach Momente dabei, die aufgrund des Timings unfassbar gut sind. Also diese Sache mit der riesigen Hand, diese riesige Hand kommt ja auch in dem Jackass-Film vor, die schnellt dann halt vor und haut einen um. Das war perfekt, wie das hier gemacht worden ist, und deswegen war es halt eben witzig. Wenn da nur Sekunde Verzögerung irgendwas drin gewesen wäre, wäre es ein Rollkrepierer gewesen, so war es genau witzig. Ich liebe den Kampf auch, weil der halt eben so absurd ist. Und wie gesagt, da hat es funktioniert, ne? Das war auch Overbooking galore mit Gegenständen, mit Eingriffen, mit Durcheinander, mit all dem, was dazugehört. Da hat es funktioniert. Und das ist eben auch was ein Match attraktiver machen kann. Und da mache ich mich auch mit direkt weiter. Weil, ja, so TLC-Matches per se sind ja schon Overbooking, wenn man ehrlich ist, ne? Du hast Tische, du hast Stühle, du hast Leitern, du hast sehr oft noch andere Gegenstände, du hast in der Regel mehr als zwei Leute, gern mal vier und gerne auch mal sechs oder acht oder noch mehr. Und wenn wir jetzt aber zu WrestleMania 17 zurückgehen, wo wir dann Edge, Christian, die Hardys und die Dudleys haben, plus dann noch deren Begleiter, also Spike Dudley, Lita und Rhino damals, dann wird's halt eben ganz, ganz wild. Und da gab es ja auch so eine Phase, wo quasi die Run-Ins sich hier die Klinke in die Hand gegeben haben, ne, und die einzelnen Teilnehmer attackiert haben, wo dann Rhino auch reinkommt und einfach mal Lita wegspeert. Oder dann auch Rhino, der, ich meine, es war einem von Edge und Christian, einem von den beiden, auf jeden Fall die Leiter hochhilft und solche Geschichten. Lita, die eine Rana springt von der Leiter nach draußen, vom April nach draußen oder sowas. Also ganz wilde Sachen, und auch da hat's halt gepasst, weil das Timing hat gestimmt, die Persönlichkeiten haben gestimmt, und das war ja das zweite TLC-Match, und wenn du dir die Interviews anschaust, dann sagen die halt eben auch so, ja, also grundsätzlich, wir haben natürlich da schon krasse Sachen gemacht, aber durch diese Reinnahme von diesen drei zusätzlichen Charakteren hat das Match nochmal an Dynamik hinzugewonnen, und das kann dann eben hier auch funktionieren. Ein Ref-Bump braucht's da nicht, ne, aber alles andere, guckt euch das Match noch an. Also das ist jetzt über 13 Jahre alt. Das funktioniert heutzutage noch genauso gut wie damals.
Ja, also du hast es ja schon gesagt, ne? Also eigentlich ist das ja an sich schon overgebookt. Sagt man overgebookt?
Das musst du wissen, du bist die Catcherin.
Ja, aber das klingt so undeutsch. Das hat's halt nochmal natürlich extremer gemacht. Absolut. Ja.
Dann bist du wieder dran.
Ja, ich würde tatsächlich bei WrestleMania 17 bleiben, wenn ich darf.
Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ich weiß, was kommt.
McMahon gegen McMahon. Also hier, das war halt eine Soap Opera at its finest, um wieder ins Englische zu wechseln. Das tut mir leid. Und also da war ja alles, ne, die komatöse Linda McMahon, dann die Sache mit Trish, dann war noch Stephanie involviert, und das war einfach großartig, und vor allen Dingen das Ende, wenn Linda aufsteht und ihrem Ehemann einfach zwischen die Beine tritt, und damit ihr Sohn das Match gewinnen kann, das war einfach nur fantastisch. Also, tut mir leid, ist mir egal, was andere sagen, aber ich find's großartig.
Das ist auch ein ganz klassisches Vince McMahon-Match, ne? Also da kann man ja auch mit, wie soll man sagen, mit Wrestling nicht viel retten. Das muss halt übertrieben sein, und es muss halt abgedreht sein. Und das hier ist wirklich eins, was der ganzen Geschichte nochmal die Krone aufgesetzt hat. Weil es eben auch da sind ja mehrere Geschichten quasi ineinander geflossen und sind da geendet. Und natürlich muss das Ding dann übrigens auch damit enden, dass ein Shane McMahon hier einen Van Terminator springt übrigens, darf man auch nicht vergessen, ne? Also einmal den Coast to Coast quasi springt zum Ende hin. Ja, das ist ganz groß. Wir haben auch noch Mick Foley übrigens als Special Referee mit dabei. Den dürfen wir auch nicht vergessen.
Stimmt. Entschuldigung.
Ja, der war auch noch mit zugegen. Ja, pures Chaos. Und das war ja in vielen McMahon-Matches so. Ich meine, Kevin und ich, du hast die WrestleMania 19 ja auch gesehen, mit Hogan gegen McMahon. Da hatten wir ja auch mit Roddy Piper da dabei irgendwie. Und das war auch pures Chaos. Nicht ganz so schlimm wie das von WrestleMania 17, aber schon ziemlich schlimm. Und richtig übel war es ja bei WrestleMania 2000, wenn du dich daran erinnerst. Also auch da, als ob die McMahons nicht schon genug wären, da muss man dann auch noch quasi in ein Four-Way alle McMahons reinstecken. Also ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, wo es den Main-Event gegeben hat mit The Rock, mit Vince.
Ich wollte sagen, in jeder Ecke ein McMahon war das doch, ne?
Genau, The Rock mit Vince McMahon, Triple H mit Stephanie McMahon, Big Show mit Shane McMahon und Mick Foley mit Linda McMahon. Und dass dann am Ende natürlich auch noch Vince McMahon ausgerechnet The Rock betrügen muss, naja gut, ne, fair enough, das gehört halt irgendwo dazu. Aber auch da absolutes Overbooking und da hat's nicht funktioniert. Also aus diversen Gründen, weil zum einen waren hier sowohl Foley, der nicht richtig fit gewesen ist, und Big Show, der noch nicht so auf dem Level gewesen ist, die haben da nicht so richtig reingepasst und die Leute wollten halt unbedingt The Rocking Triple H sehen. Hat nicht funktioniert damals. Absolut und gar nicht. Das war eine bittere Kiste. Ich wähle noch mal ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, nämlich aus der AEW-Vergangenheit. Bei AEW wird gern natürlich overbooked, wenn man gerade so auf den Einsatz von Gegenständen schaut, auch auf den Einsatz von Finishern natürlich. Ich möchte aber auf AEW Full Gear aus dem vergangenen Jahr raus. Ja, weil erinnern wir uns ein bisschen dran, das war ja diese Geschichte mit Adam Cole und MJF. Wir hatten den Devil schon im Hintergrund, der war aber noch nicht revealed quasi. Wir haben alle gewusst, es ist Adam Cole, es kann nur Adam Cole sein. Und für Full Gear war es ja dann so, dass MJF hier Double Duty wieder fahren musste, ne, weil Adam Cole ja verletzt gewesen ist. Und dann hat sich ja MJF mit Samoa Joe zusammengetan, und um hier ihre gemeinsamen ROH World Tag Team Title zu verteidigen. Und ja, danach waren die quasi in der Pre-Show, haben gegen die Guns das Match bestritten, und dann im Anschluss ist MJF von den Guns attackiert worden und übel am Bein verletzt worden. Also richtig zusammengedroschen worden mit Stühlen und so weiter und so fort. Und ja, der Main Event des Abends sollte eigentlich auch noch lauten MJF gegen Jay White um die AEW World Championship. Ja, doof, dass der gute MJF erstmal eine Fahrt ins Krankenhaus genommen hat. Also hat Adam Cole in seiner Verletztheit gesagt, nein, wir lassen das Ding hier nicht abläuten, ich mach das, ich schlepp mich hier in den Ring, und alles sah dann so aus, als ob hier Jay White gegen den kaputten Adam Cole antreten würde, aber natürlich war es nicht so, sondern MJF, auch das wieder fast Attitude-Era-esque, kam dann mit einem gestohlenen Krankenwagen zurück in die Arena, dick bandagierter Oberschenkel, und das Match war dann im Endeffekt ein 30-minütiger Heat, wie man so schön sagt. Also MJF wurde von Jay White und den Guns auch natürlich auch mit eingegriffen haben, hier den Bullet Club Gold, nach Strich und Faden verprügelt, es gab Betrügereien. Adam Cole hat zweimal seinen Freund quasi betrogen, indem er die Waffen falsch eingesetzt hat. Also dann hat ihm quasi Jay White hier den Gürtel entrissen, und bis heute wissen wir nicht, warum man einfach so Gegenstände in den Ring legt, in der Hoffnung, dass dann der Richtige den nimmt, aber das hat er zum Beispiel mit dem Ring gemacht, ne, das hat zuerst auch nicht richtig funktioniert, erst später. Naja, und am Ende hat aber MJF dann doch gewonnen. Ha! Ne, was ein Twist. Und alle so, nee, das war viel zu lang, das war dumm. Jay White sah wie ein Trottel dabei aus, weil es in 30 Minuten nicht geschafft hat, einen total kaputten MJF hier zu besiegen. Und auch einen Adam Cole, der ebenfalls total kaputt gewesen ist, den auch nicht irgendwie Einhalt zu gebieten. Die Guns wurden noch des Rings verwiesen. Das ist Overbooking, wie es halt eben nicht so geil ist. Weil dann, wenn du das Gefühl hast, es ist eben unnötig kompliziert, es ist unnötig überladen und man versucht hier eben diese Geschichte so zu erzählen, dann hat es dann irgendwann keinen Sinn mehr ergeben. Und das fand ich so schön.
Aber da du es gerade angesprochen hast, hier mit Gegenstände in den Ring legen und so, es gibt ja immer so Ringboys und Girls, die Jacken wegräumen, Championships und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Sache, die richtig geil schief gehen kann, by the way. Wenn diese Gegenstände oder ähnliches eben noch fürs Match gebraucht werden.
Oh ja, okay, das glaube ich.
Ja, schon öfters mitbekommen. Mir Gott sei Dank noch nicht passiert, aber schon öfters mitbekommen. Also von daher, weil wir es ja drüber hatten, was so alles schief gehen kann. Und ja, das können so Kleinigkeiten sein.
Absolut. Du bist noch mal dran. Ich würde sagen, jeder noch einen oder maximal zwei.
Okay, gut. Dann gehe ich mal in meine Haupt-Fangirl-Zeit zurück. Du weißt genau, von welcher Zeit ich spreche. Anfang der 2000er. Juhu! Und zwar auch wieder ein Match, das durch die overbookte Stipulation glänzt. Nämlich natürlich Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio. Custody.
Yes.
Of Dominic. Also, Nummer eins ist es ja eh schon eine Special Stipulation als Leitermatch. Und Nummer zwei ist es halt für die Custody von Dominic. Und dann greift auch noch Vicky ein, beziehungsweise sie soll eingreifen. Und das war einfach so, so dumm. Aber gerade durch die Promos von Eddie im Vorfeld, hat das für mich irgendwie total funktioniert. Also ja, mir war immer noch bewusst, dass das totaler Schwachsinn ist. Und ich weiß auch ganz genau, ne, Ray wird gewinnen, wusste jeder. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Ich werde den kleinen Dominic nie vergessen, wie er am Fuße der Leiter steht und daran so ein bisschen rumrappelt. Und dieser Blick. Aber wie du schon gesagt hast, ne, das ist so ein Match, das schrie im Vorfeld schon Overbooking. Und ich find's dann ganz wichtig, weil du kannst dich auch so ein bisschen darauf einstellen. Das heißt nicht, dass es dann funktioniert, aber du hast schon gewusst, das wird irgendwie absurder Kram werden. Du hast dich auch schon darauf eingestellt, dass es nochmal einen Eingriff geben würde. Ich find, Problem bei dem Match war eher, dass da auch viele Spots nicht so funktioniert haben, wie Eddie und Ray sich das vorgestellt haben. Die waren super ambitioniert dabei und dann haben viele Sachen nicht so richtig funktioniert. Und man hat ja auch an mehr als einer Stelle gesehen, wie frustriert gerade ein Eddie Guerrero darüber gewesen ist, ne?
Leider, leider, ja. Also und zwar nicht nur Where the is Vicky.
Ja. Ich habe das Match jetzt schon seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Auf meiner DVD damals war das drauf. Ist das auch auf dem Network drauf?
Boah, ich glaube, es ist rausgecuttet, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, ich habe das letzte Mal versucht, drauf zu achten und ich glaube, ich habe es nicht gehört. Aber nicht 100%.
Ja. Ach ja, wo wir gerade auch bei absurden Stipulationen sind und ihr wisst alle, das ist eines meiner Lieblingsmatches, wenn es um wirklich so absurden Humor geht und wenn es um absurdes Overbooking geht, ist natürlich das Match bei Uncensored, WCW Uncensored 1996, das Doomsday Cage Match.
Ja!
Hulkamania, also Randy Savage und Hulk Hogan, die beiden treffen hier auf die Allianz, die Alliance to End Hulkamania, also den Horseman und dem Dungeon of Doom. Und dann hast du eben dann unten auch noch die zwei Gesellen hier mit The Gangster und Ultimate Solution. Und also man hat da The Gangster, ist niemand Geringeres als Zeus, also jemand, der aus der nicht unbedingt guten WWF-Vergangenheit von Hogan stammt. Den kennen wir auch als Schauspieler, zum Beispiel aus dem fünften Element. Das Match ist vollkommener Bullshit. Aber er ist auch deswegen genauso schön, weil es diese Stahlkonstruktion, diese Trägerkonstruktion, die sie da haben, das sind ja ist mehrstöckiges Käfigkonstrukt quasi und ganz oben ist dieser Maschendraht so weich gespannt, dass du quasi nicht darauf stehen kannst. Und du siehst, wie ein Arn Anderson auf diesem Maschendraht rumläuft und die können halt nichts machen. Ich glaube, Arn Anderson hatte einfach Angst gehabt, dass er durchfällt zu einem gewissen Punkt. Und dann eiern die halt da 20 Minuten rum. Es gibt noch einen großen Brawl im Ring, vergesse ich immer, aber ich weiß, ich habe mit Chris ja letztens noch mal einen On a Pole dazu gemacht. Da gibt's noch mal einen langen Brawl im Ring und ja, am Ende, wie kann es anders sein, kulminiert das ganze Ding dann eben mit Hogan und Savage gegen eben The Gangster und Ultimate Solution und natürlich kommt dann der Booty Man rein. Fantastisch, Brutus Beefcake als Booty Man, weil er ist jetzt kein strippender Friseur mehr, jetzt ist er der Arschmann, bevor es den Arschmann gegeben hat. Und der bringt dann Fun mit. Und ich denke mir so, what the fuck? Ihr habt so eine große Auswahl an Waffen und ihr nehmt Pfannen, um so ein Ding hier zu beenden. Es ist Overbooking galore, es ist total absurder Kram und das Ding endet ja damit, dass Savage und Hogan einfach nur flüchten müssen. Da ist ein Match vorbei. Ja. Also so keine schön. Ahnung. Keine Ahnung. Also wir haben ja auch, Chris und ich haben auch darüber philosophiert, dass man auch Hogan und Savage so in einem Match ansieht, so, warum machen wir das hier eigentlich? Ich weiß es auch nicht.
Boah, das Schlimme ist aber jetzt, wenn du das Match ansprichst, muss ja eigentlich noch ein anderes Match angesprochen werden.
Nämlich?
Und zwar, er hat das mit einem meiner Feel-Good-Movies zu tun. Ach so. Ready to Rumble.
Ja.
Das ist natürlich Jeff Jarrett gegen Diamond Dallas Page gegen David Arquette von Slammery 2000. Mit dem Triple Cage. Das muss einfach in die Liste. Wie gesagt, ich war und bin kein großer WCW-Gucker. Gebe ich ja immer wieder zu meiner Schande zu. Aber allein, dass dieses Match aus dem Film in der Realität stattgefunden hat, mit David Arquette als Champion, ist einfach so absurd und bizarr und schreit Vince Russo.
Das ist fantastisch. Und dann muss ja auch noch, also da gibt's ja auch noch, zum einen gibt's ja einen Heel-Turn, dann turnt ja David Arquette gegen seinen Kumpel Diamond Dallas Page, genau. Und es wird ja auch noch, Chris Kenyon wird ja auch noch vom Cage geworfen, wenn ich mich komplett täusche.
Richtig, von Mike Awesome.
Ja, Awesome, Mike Awesome, Awesome, wie ihn damals, ich glaube, Oli M. immer genannt hat, aber egal.
Also ich glaube, wenn wir über Overbooking sprechen, dann muss das mit rein.
Dann muss das also rein.
Sorry. Und,
Mella, ich glaube, du bist einfach im falschen Jahrzehnt geboren worden. Ich glaube, du hättest einfach noch 10 Jahre früher geboren werden müssen, um einfach diesen ganzen geilen Scheiß aus den 90ern noch mitzunehmen.
Ja, oder ich hätte halt einfach öfter mit meinem Cousin trotzdem weiter abhängen sollen, weil der hat WCW vergöttert. Ich war halt so, nee, das ist mir zu erwachsen. Also ja, vielleicht richtiges Jahrzehnt, aber vielleicht ein paar Jährchen früher.
Ja. Jeder noch einen ganz kurzen. Ich nehme mal so ein Overbooking-Ding, wo es vor allem in Sachen Waffengewalt in eine vollkommen falsche Richtung ging, in Verbindung mit der Stipulation. Stipulation. Mit der Stipulation natürlich. Ich gehe zurück zu WWE Hell in a Cell 2019. Da gab es nämlich das Hell in a Cell Match zwischen dem Fiend und Seth Rollins.
Oh.
So. Yeah. Und dieses Ding kulminierte ja darin, dass ja Seth Rollins mit allen möglichen Gegenständen auf den Fiend eingeschlagen hat, inklusive dann, weiß ich, auch ein riesengroßer Hammer, den er dann verwendet hat und auf den unter Gegenständen begrabenen Fiend. Und es war ja dann wirklich so, dass der Referee ein Hell in a Cell Match abgebrochen hat, nur damit dann Sekunden später Bray Wyatt direkt wieder aufstehen konnte.
Ja.
Und alle so, das war's jetzt, wirklich, das war's jetzt. So, ich habe mir jetzt angeguckt, wie der Fiend über 6 Minuten lang verklopft wird. Und im Endeffekt hat das gar nichts gemacht. Ja.
Ja, danke.
Genau. Danke für gar nichts an der Stelle. Einer gehört dir noch.
Einer gehört mir noch. Sollen wir es auf die Spitze treiben? mit dem besten Tag-Team-Partner, der jemals existiert hat?
Gott?
Ja, natürlich. Wir sagen Shawn Michaels und Gott. Gegen die McMahon. Gott, gegen die McMahons von Backlash 2006. Michaels, der schon eine längere Fehde mit den McMahons hat und nach Mania 22 wird's einfach nur noch verrückt, weil Gott involviert wird. Und natürlich ist es auch der Tag Team Partner von Shawn Michaels, keine Frage, und wird symbolisiert durch ein Spotlight, das halt zum Ring geführt wird. Und letzten Endes ist es natürlich einfach nur ein Handicap-Match, aber ja, und vor allen Dingen, wir haben ja auch noch Eingriffe vom Spirit Squad und solche Geschichten. Aber Gott.
Ich finde ja, in Zeiten von Invisible Stan gegen Invisible Man,
Moment,
hätten die McMahons das auch entsprechend verkaufen können.
Ach so, okay. Ich wollte es gerade sagen. Nichts gegen Invisible Man, gegen Invisible Stan.
Ja,
das ist fantastisch. Nee, aber eigentlich schon, ne? Ich habe immer gesagt, ich würde so gern mal, keine Ahnung, gegen mich selbst catchen quasi. Oder halt gegen eine Puppe oder jemand Unsichtbaren. Oder ich würde mir so den Arsch abzählen. Ganz ehrlich, ich hätte da so viel Spaß dran. Ohne Scheiß. Entschuldigung. Aber ja, das ist tatsächlich sehr schade. Aber wie kommt man darauf, dass das eine gute Idee ist? Gott.
Also, das war zumindest kontrovers. So.
Okay, den Punkt gebe ich dir.
So viel verpacke ich da drin. Und es war zumindest kontrovers. So.
Gut.
Nein, aber man kann halt aus allen möglichen Blickwinkeln die ganze Geschichte hier natürlich sehen, was das Overbooking angeht. Sei es jetzt mit den Eingriffen, mit den Leuten, die plötzlich auftauchen. Ich musste da auch sofort an Was war das? WrestleMania 31 denken, Sting gegen Triple H damals, wo dann noch die NWO und die DX auftaucht. Und warum war X-Pac, der muss doch irgendwie so, der muss doch so eine Rolle haben wie Dominik eigentlich, ne? Der muss doch irgendwo dazwischen stehen, weil der auch ein Teil der NWO. Und wieso halten eigentlich die NWO in genau Schwarz-Weiß und Sting zusammen?
Ja, das dachte ich mir auch so. Warte mal, Sting, der die NWO aus der WCW haben will oder beziehungsweise die WCW gegen die verteidigt, macht auf einmal mit denen gemeinsame Sachen? Ja, klar.
Der war doch mal im Wolfpack und so, hallo? Ist doch egal.
Ja.
Nee, alles ganz schwierig. Also von daher, es gibt da tausend und einen Weg. Ich bin aber ehrlich, ich schaue mir lieber selbst absurd schlechtes Overbooking an, als einfach nur absurd schlechtes Wrestling. Weil manchmal ist es auch was, da amüsiere ich mich einfach dran und find's halt einfach witzig.
Ja gut, aber das gilt generell für schlechtes Wrestling bei mir.
Ja,
also wenn schlechtes Wrestling lustig ist, gucke ich das gerne, weil es mich einfach amüsiert. Aber wenn schlechtes Wrestling einfach nur schlecht und langweilig ist, dann ist es halt einfach nur schlechtes Wrestling.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Overbooking ist ein schönes Stilmittel, was man im Wrestling verwenden kann, was man aber auch spärlich verwenden muss, weil es ist eben auch was ich schnell abnutzen kann natürlich, auch innerhalb von Charakteren, innerhalb von Gimmicks eben auch. Wir haben es bei den Stables angesprochen, wenn du weißt, dass bei der Bloodline immer eingegriffen wird, kann das funktionieren. Es kann aber zum Beispiel auch, wie jetzt bei dem Match zwischen Roman Reigns und Jey Uso beim SummerSlam, kannst du dafür sorgen, dass Leute sagen, ja, okay, es macht jetzt gerade keinen Sinn, was war das mit Jimmy Uso? Hä, warum? Und so. Ja, oder es kann Leute auch einfach auf den Sack gehen, wie beim House of Torture. Weil Overbooking kann auch jegliche Matchstruktur kaputt machen. Das muss man auch ganz klar sagen. Es kann ein gutes Match zwar nochmal dramatischer machen, aber es kann eben auch dafür sorgen, dass in ein Match, das vielleicht ganz gut läuft, auf einmal ein Bruch reinkommt. Und wenn das Ende dann nicht zündet, dann sitzt du halt als Zuschauer da und denkst du so, ja, bis dahin war es gut und danach war es halt Kacke.
Was wir übrigens noch nicht angesprochen haben, Overbooking kann ja auch im Sinne von Finishern sein. Und instant fällt mir Jimmy gegen Jey Uso ein, die Superkick-Party.
Oh.
Ja.
Genau. Das war ja noch nicht mal Overbooking, das war underwhelming einfach nur. Das war komplett
einfach schlechtes Booking.
Ja, das ist genau das.
Ganz aber genau ja, das. Ne, um in Richtung auch Moves zu sein. Wir hatten jetzt alles Mögliche angesprochen, Stipulations, Eingriff, lustige Tag-Team-Partner, Waffengewalt. Es können auch einfach generell Moves sein, die overbooked sind. Und dann hat man halt so ein Match leider.
Absolut. Aber ich glaube, Männer, da haben wir jetzt so einen guten Rundown gegeben, was das Overbooking angeht. Möchtest du noch dem was hinzufügen?
Ich habe noch etliche auf der Liste, aber wenn ihr doch noch lustige Matches habt, die entweder sehr gut sind, weil sie overbooked sind, oder auch sehr schlecht sind, weil sie overbooked sind, vielleicht auch so schlecht sind, dass sie wiederum gut sind, weil sie so overbooked sind, dann teilt uns das gerne mit. Ich brauche immer lustige Sachen zum Gucken.
Ja, aber vielleicht machst du einen Rausschmeißer, Mella.
Einen Rausschmeißer?
Einen noch.
Oh, das wird schwierig. Verdammt. Ich war nicht vorbereitet. Ich dachte, es ist schon vorbei.
Du weißt, dass ich sowas immer mache, Mella.
Ja, aber ich dachte, normalerweise soll ich immer nur was sagen. Und jetzt auf einmal willst du noch ein Match von mir.
Ja.
Mr. McMahon's last match ever?
Ja, das war auch grauenvoll.
WrestleMania 38. Keine Ahnung, ob wir das noch mitzählen können zu Overbooking. Es war auf jeden Fall fürchterlich. Keiner hat's gebraucht, dass Pat McAfee, der gerade Austin Theory besiegt hat, dann auch noch gegen McMahon catcht. Und das einzig Gute daran war, dass das Austin rauskam. So.
Ja, das war furchtbar. Das war jetzt noch nicht mal was Lustiges zum Abschluss, Männer.
Nee, es tut mir leid. Es war ein totaler Letdown. Aber einer muss es ja machen.
Ja, hätte wegen sie zwei Doinks gesandt oder sowas, mit dem Gipsarm noch jemand niederschlagen, weißt du, das hätte ich noch akzeptiert oder so, aber sowas.
Entschuldigung. So, soll ich jetzt noch sagen, dass mir mal Jeff Jarrett im Match den Arsch versohlt hat?
Ja, unbedingt.
Wolltest das doch nur, gut. Das ist jetzt was Lustiges, haha. So, haben wir alle drüber gelacht. Viel
aber Spaß. Es war auch kein Overbooking, das gehörte damals in Südstaaten dazu.
Ich war aber nicht in den Südstaaten. Das war einfach nur ein dummer Spot, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Und vorher wurden die Köpfe von Mario, von Beethoven und mir zusammengedrückt, sodass wir uns küssen.
Ja.
Das ist einfach Bullshit.
Ob Südstaaten oder Ruhrpott, ist doch egal.
Hauptsache Italien.
Genau das. Genau das. So, jetzt mache ich hier den Deckel drauf und reicht auch hier mit dem Overbooking an der Stelle. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.